Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt sie Silke Hanau. Schönen guten Tag. Und hier geht es heute um Veränderungen. Die stehen der Flugbranche vielleicht ins Haus. Aktuell wird diskutiert, ob Fliegen vor allem auf kurzen Strecken nicht teurer werden muss. Die Lufthansa erwägt außerdem offenbar, sich in eine Holding umzubauen. Viel los also in dieser Branche, schauen wir gleich in der Börse drauf. Veränderungen gibt es vielleicht auch beim DAX-Konzern Siemens. Die Personalchefin Janina Kugel wird offenbar im Januar 2020 abtreten, wenn ihr Vertrag endet. Und der Umgang mit Nutzerdaten muss sich ändern, wenn Webseiten einen Facebook-Gefällt-mir-Button auf ihrer Seite einbinden. Eben haben Sie es in den Nachrichten gehört, der EuGH hat entschieden, gleich mehr Details. Ja, wir schauen als erstes auf die Flugbranche und dafür schalten wir jetzt zu unserer Börsenreporterin nach Frankfurt. Claudia Werle ist das heute. Ja, und die Branche sorgt gleich für mehrere Schlagzeilen an diesem Montag.
Das ist richtig. Es sind sehr turbulente Zeiten für die Fluggesellschaften und zwar nicht nur, weil der Preiskampf hart und der Konkurrenzdruck groß ist. Geschäftsmodelle, die wirklich jahrelang funktioniert haben, stehen auf einmal auf dem Prüfstand, weil sich die äußeren Rahmenbedingungen ändern. Was beispielsweise die Lufthansa betrifft, die Airline hatte im Juni mit einer Gewinnwarnung geschockt, wegen der Rabattschlacht rechnet die Lufthansa-Billigmarke Eurowings im laufenden Jahr erneut mit roten Zahlen. Lufthansa-Chef Spohr musste auch die Gewinnprognose für den Gesamtkonzern zurechtstutzen. Jetzt gibt es Überlegungen, den Konzern umzustrukturieren. Da ist von einer Holding die Rede, also ähnlich wie beim Konkurrenten British Airways. Das würde bedeuten, dass einzelne Gesellschaften unter dem Dach der Lufthansa freier agieren könnten. Die Lufthansa selbst will sich dazu nicht äußern. Man prüfe in regelmäßigen Abständen, wie die Konzernstruktur ist, ob man damit noch für die künftigen Herausforderungen gut gewappnet ist. Gut, ich denke, morgen früh wird es spannend, denn da werden konkrete Geschäftszahlen von der Lufthansa veröffentlicht. Was Ryanair betrifft, Europas größte Billig-Airline, die hat heute Morgen sehr ernüchternde Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz und die Zahl der Passagiere sind im abgelaufenen Quartal zwar gestiegen, aber die Gewinne, die gehen mehr und mehr zurück. Kurz vor dieser Sendung habe ich mich mit Oliver Roth von der Otto Seidler Bank darüber unterhalten und ich wollte von ihm zunächst wissen, was sind denn die Gründe für diese Entwicklung? Und hier ist seine Antwort.
Die Gründe sind, dass man in der Realität angekommen ist. Die Kosten steigen, gerade die Personalkosten steigen. Viele Mitarbeiter wollen eben nicht mehr unter diesen, ich sage jetzt mal, sehr rudimentären Rahmenbedingungen arbeiten für relativ wenig Geld mit viel Arbeitszeit. Die formieren sich jetzt in vielen Ländern eben auch gewerkschaftlich, was ja Ryanair jahrelang versucht hat zu verhindern. Und damit steigen die Kosten, dass generell in der Luftfahrtbranche die Margen auch ein Stück weit enger werden, weil viele sich ja auch jetzt an Ryanair orientieren. Das kommt natürlich noch on top hinzu. Von daher müssen sie sich für die Zukunft mit doch etwas weniger Zugewinn arrangieren.
Eine Besserung ist nicht in Sicht, sowohl was die Passagierzahlen angeht, als auch was die Gewinnaussichten angeht. Hat das Geschäftsmodell Billig Airline ausgedient?
Nein, das hat es nicht. Aber die Konkurrenz hat sich diesen Strategien, die jahrelang zu dem großen Wachstum geführt haben bei den Billig Airlines, angepasst. Man hat versucht, Kosten zu sparen und dem Kunden eben auch die Möglichkeit zu geben, einzelne Produkte dazu zu buchen. Dass jetzt der Sitzplatz, der reserviert ist oder eben zusätzliches Gepäck ist. All diese Dinge werden bei vielen Airlines mittlerweile zusätzlich gecharged, also bewertet und müssen bezahlt werden. Ja, und der Konkurrenz muss man sich halt jetzt stellen. Und die Frage ist, wie reagiert Ryanair darauf?
Wie Ryanair reagiert, ist das eine. Aber wir sehen auch bei der Lufthansa, auch da gibt es ja Überlegungen, das Geschäftsmodell umzustellen. In der Branche ist wirklich vieles in Bewegung.
Ja, wir haben in vielen Branchen in Deutschland im Moment, wenn man so will, interne und externe Themen, also rein branchenspezifische, über die wir jetzt gesprochen hatten, Kosten, Strukturen, Konkurrenz passt sich an. Aber wir haben natürlich auch im Großen und Ganzen diese Thematik Luftverschmutzung, bessere Welt, saubere Energie. Auch da hat die Luftfahrtbranche natürlich einiges zu erwarten. Da kommt einiges auf sie zu, ähnlich wie das bei den Automobilen ist, ähnlich vielleicht wie das auch bei der Chemie schon war. All das kommt eben auf Deutschland ganz besonders mit hohen Herausforderungen zu.
Das könnte bedeuten, es wird weniger geflogen.
Das bedeutet, dass wir weniger Inlandsflüge haben. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir weltweit mehr Flüge haben werden. Denn das, was in Westeuropa, Industrieländern ja gang und gäbe ist, dass man in den Urlaub fliegt, das gibt es in anderen Ländern noch lange nicht so ausgeprägt, wie das eben hierzulande üblich ist. Also weltweit werden die Flüge mit Sicherheit sogar größer werden. Der Flugbedarf wird stärker werden. Da gibt es Wachstumsraten. Aber in den Industrieländern selbst, glaube ich in der Tat, wird tendenziell eher weniger geflogen oder aber zu höheren Kosten.
Mit welchem Geschäftsmodell will Ryanair punkten?
Sie werden ihrer Linie treu bleiben. Sie werden wahrscheinlich trotz allem immer wieder zu den günstigsten Unternehmen gehören, weil sie da, sagen wir mal, günstige Strukturen sich geschaffen haben. Irland als Firmensitz etc., da gibt es ja auch steuerliche Themen. Unter dem Strich bleibt aber, dass sie einfach sich daran gewöhnen müssen, dass die Konkurrenz eben nicht geschlafen hat und dass die Margen kleiner werden. Und das heißt für die Aktionäre, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, dass die Gewinne deutlich weniger sprudeln werden in der Zukunft.
Sagt Oliver Roth von der Otto Seidler Bank.
So viel zur Flugbranche. Gucken wir noch auf andere Unternehmen. Am Freitagabend unserer Zeit hat die Telekom grünes Licht für die Fusion ihrer US-Tochter bekommen. Wie fällt die Auswertung heute nachträglich durch die Anleger aus?
Dieses Zusammengehen ist ja ein lang gehegter Wunsch. Das Vorhaben musste mehrmals hinten angestellt werden. Nun ist also die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Nummer 3 und die Nummer 4 am US-Mobilfunkmarkt zusammengehen. Von einigen amerikanischen Bundesstaaten, da stehen noch Klagen gegen die Fusion an. Also so, dass frühestens wohl im Herbst entschieden werden kann, wie es weitergehen wird. Beide Seiten, also sowohl Sprint als auch T-Mobile, müssen noch Auflagen erfüllen. Sie müssen Zugeständnisse machen. Dennoch, klar, durch ein Zusammengehen hofft man natürlich auf Synergien, beispielsweise beim Netzausbau. Ja, und wie es um T-Mobile US bestellt ist, das ist für die Deutsche Telekom nicht ganz unwichtig. Und so wundert es eigentlich nicht, wenn T-Aktien heute zu den großen Gewinnern im DAX gehören. Die Papiere steigen über 3%.
Bewegen denn heute Unternehmenszahlen die Börse oder sind es wieder die Notenbanken letzte Woche?
Naja, im Prinzip sind Anleger heute so etwas wie in Hab-Acht-Stellung. Denn in dieser Woche lassen sich sehr viele Unternehmen aus der ersten Reihe noch in die Geschäftsbücher schauen. Da gehört nicht nur, wie bereits erwähnt, die Lufthansa dazu, sondern auch Siemens, BMW, Infineon und Allianz, um nur mal einige zu nennen. Und dann darf man ja nicht vergessen, in dieser Woche entscheidet die US-Notenbank. Es wird erwartet, dass die Zinsen in den USA gesenkt werden, obwohl die US-Wirtschaft ja verhältnismäßig gut dasteht, obwohl viele Menschen in den USA einen Job haben. Aber der amerikanische Präsident macht Druck. Und klar, die jüngsten Konjunkturzahlen aus den USA sind nicht mehr ganz so gut gewesen. Also wenn man jetzt hier auf den DAX schaut, kein klarer Trend. Aktuell der DAX 16 Punkte im Plus, er steigt auf 12.436.
Und wie entwickeln sich heute der Euro, die Rendite deutscher Staatsanleihen und der Goldpreis?
Der Euro wird mit $1.1116 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von -0,4 auf -0,42% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet aktuell $1.419,53.
Informationen aus unserem Frankfurter Börsenstudio waren das von Claudia Werle. Ja, und es ging dabei auch um die Lufthansa, wo das Management offenbar den Umbau in eine Holding erwägt, ähnlich wie es Daimler oder Siemens vorhaben und umsetzen. Bei Siemens führt das auch zu harten Stelleneinsparungen. Für die Umsetzung ist die Vorständin Janina Kugel zuständig. Sie leitet das Personalressort. Noch, denn offenbar wird ihr Vertrag nicht verlängert, der im Januar ausläuft. Das zumindest berichteten am Wochenende mehrere Zeitungen. Darüber konnte ich kurz vor dieser Sendung mit meinem Kollegen Stefan Liener sprechen. Er beobachtet Siemens schon lange und meine erste Frage an ihn war, weiß man inzwischen, was dran ist an den Gerüchten?
Nun, es ist wirklich bis jetzt auf der Gerüchtebasis. Allerdings gibt es einige Indizien, die dafür sprechen, dass da schon was dran ist. Das Wichtigste, normalerweise ist es bei Siemens so, dass Verträge von Vorständen sehr, sehr lange im Vorfeld oder vor Ablauf des bestehenden Vertrags verlängert werden. Das ist bisher nicht passiert. Und der Vertrag von Janina Kugel endet ja im Januar. Üblich wäre, mindestens ein halbes Jahr vorher zu verlängern. Also es hätte eigentlich schon vor 1-2 Monaten passieren müssen. Und auch wenn man mit Insidern bei Siemens spricht, rund um die Zentrale am Münchner Wittelsbacher Platz, dann deutet sehr vieles darauf hin, dass Janina Kugel tatsächlich nur noch wenige Monate bei Siemens sein wird.
Nun scheint es ja nicht so ganz klar zu sein, auf wessen Bestreben dieser Vertrag nun nicht verlängert wird, vielleicht.
Ganz genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite wirkte Janina Kugel zuletzt nicht mehr ganz so zufrieden mit dem Umfeld bei Siemens. Das kann man auch verstehen, denn als Personalchefin hat sie es wegen des Umbaus von Siemens, wo ja immer mehr ausgegliedert wird, mit immer weniger Macht zu tun, also mit immer weniger Mitarbeitern, für die sie verantwortlich ist. Das ist das eine. Zum anderen war sie in den vergangenen Jahren auch so ein bisschen die Ausputzerin für diesen Umbau, der ja oft mit Stellenabbau verbunden war. Das heißt, Konzernchef Joe Käser hat die großen strategischen Entscheidungen getroffen und wenn man es hart sagen will, musste Janina Kugel dann hinter ihm zusammenfegen. Auf der anderen Seite kommen einige bei Siemens offenbar auch nicht ganz klar damit, wie stark Janina Kugel in den vergangenen Jahren in den Vordergrund gerückt ist, denn sie ist natürlich auch ein Aushängeschild für das Unternehmen in puncto Diversity, in puncto ja, Modernisierung des Unternehmens, in puncto Hipness, wenn man so will. Also da kommt einiges zusammen.
Gibt es denn potenzielle Nachfolger für Sie?
Bis jetzt sind da noch keine konkreten Namen im Raum. Man muss allerdings sehen, dass bei Siemens ohnehin eine große Personalrochade ansteht. So läuft der Vertrag von Konzernchef Joe Käser noch bis 2021. Da bringen sich schon einige Manager in Position. Dann wird ja die Unternehmenssparte für Kraftwerkstechnik ausgegliedert. Da wird man auch einen Chef brauchen. Und in dieser großen Führungsumbildung wird man dann sicher auch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Janina Kugel finden.
Informationen und Einschätzungen waren das von Stefan Liener aus Bayern. Es hat lange genug gedauert, aber für die ersten Besitzer von Euro 5 Dieselautos gibt es jetzt ein erstes Nachrüstset. Damit können Sie den Stickstoffausstoß Ihres Autos drücken, sofern Sie ein paar tausend Euro übrig haben. Denn die Sets sind für Volvo, dass die Nachrüstung nicht zahlt. Bald könnte die Lösung auch für Autos von BMW und Daimler zur Verfügung stehen. Viele Kunden aber wollen nicht darauf warten und auch nicht darauf setzen. Sie klagen gegen Autohersteller, gegen Daimler, insbesondere vor dem Landgericht Stuttgart. Und das hat heute Zahlen zum Abgasskandal klagen, die nachdenklich stimmen. Thomas Wagner.
Richterinnen und Richter legen Nacht- und Wochenendschichten ein am Landgericht Stuttgart. Der Grund?
Ist die Dieselklagewelle, die das größte Gericht in Baden-Württemberg in Atem hält. Beim Landgericht Stuttgart sind in den letzten Jahren bereits über 4000 Dieselklagen eingegangen.
So Gerichtspräsident Andreas Singer auf der Jahrespressekonferenz. Vor allem im zweiten Halbjahr 2018 gingen diese sogenannten Dieselklagen deutlich nach oben. Und sie richteten sich vor allem mit 1500 Fällen alleine zwischen Juni und Dezember 2018 gegen die Volkswagen AG. Im ersten Halbjahr 2019 seien die Klagen gegen VW aber deutlich rückgängig.
Ein Grund dafür könnte die Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale und des ADAC gegen die Volkswagen AG beim Oberlandesgericht Braunschweig sein. Der haben sich inzwischen über 420.000 Verbraucher angeschlossen.
Die, so Gerichtspräsident Andreas Singer, erst einmal auf den Ausgang dieser Musterfeststellungsklage warten. Eine Entlassung bedeutet das für die Stuttgarter Richter ohnehin nicht, denn seit Jahresbeginn 2019 haben sie es mit einer zweiten Klagewelle zu tun. Und die richtet sich gegen einen Autohersteller in unmittelbarer Nachbarschaft.
Im Gegensatz zu Volkswagen nehmen seit Anfang 2019 die Klagen gegen den Daimler-Konzern deutlich zu. Allein im ersten Halbjahr sind bei uns über 1.100 Klagen gegen den Stuttgarter Autobauer eingegangen. In Medienberichten haben zahlreiche Anwaltskanzleien und international agierende Prozessfinanzierer angekündigt, dass die Welle derzeit erst zu rollen beginne.
Denn VW hat den Einbau illegaler Abschalteinrichtungen zugegeben. Daimler bestreitet dies bis zum heutigen Tag. Dass die sogenannten Dieselklagen gegen Daimler gerade seit Jahresbeginn derart in die Höhe geschnellt sind, lässt sich nach Ansicht von Gerichtspräsident Andreas Singer auf einen simplen Grund zurückführen.
In den Verhandlungen zeigt sich, dass die bereits bestehenden oder drohenden Fahrverbote für Dieselfahrzeuge oft der eigentliche Grund für die Klageerhebung sind. Ziel der meisten Kläger ist es, ihr Fahrzeug ohne finanzielle Einbußen wieder zurückgeben zu können.
Was mal gelingt, mal aber auch wieder nicht, denn jeder Einzelfall sei anders gelagert. Klar ist aber, bleibt die, wie es Gerichtspräsident Andreas Singer formuliert, Dieselklagewelle auf derart hohem Niveau, dann ist baldige Abhilfe angesagt.
Einen Verfahrensanstieg von derzeit 30% können Sie mit Nachtarbeit und Wochenendschichten nicht bewältigen.
Will heißen, wegen der Dieselfälle müssen nach Ansicht des Gerichtspräsidenten neue Stellen geschaffen werden. Wie viele genau, das ließ er allerdings offen.
Thomas Wagner war das. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist offenbar ganz gut darin, die Konzepte anderer Parteien zu, nennen wir es mal, aggregieren. Am Wochenende forderte er die Abschaffung der Mehrwertsteuer für die Bahn, was die Grünen schon seit Jahren wollen. Aber auch von der FDP kramte er ein altes Konzept aus der Schublade. Im gleichen Interview ein wirtschaftliches Konzept und zwar eines für die östlichen Bundesländer. Es geht um regionale Sonderregeln, um Firmen anzulocken. Kein Zufall vor den Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Vera Wolfskämpf ist der Idee auf den Grund gegangen.
Den Begriff der Zone vermeidet Markus Söder zwar, aber der CSU-Chef knüpft an eine alte politische Idee an, die gerade eine Renaissance erfährt, die Sonderwirtschaftszone. In der Welt am Sonntag sagte er:
Wir brauchen Sonderwirtschaftsregionen. In den neuen Bundesländern könnten wir Regionen ausweisen, in denen es steuerlich besonders lukrativ ist, zu investieren. Globale Unternehmen werden kommen, wenn die Steuersätze niedriger sind.
Das kann sich Bayerns Ministerpräsident Söder zum Beispiel an der bayerisch-sächsischen Grenze vorstellen. Die Unterstützung seines Amtskollegen in Sachsen hätte er. Michael Kretschmer von der CDU hat bereits im April für Sonderwirtschaftszonen geworben, angesichts des Braunkohleausstiegs, um eine starke innovative Wirtschaftsstruktur aufzubauen. Auch im Abschlussbericht der Kohlekommission taucht der Begriff auf, allerdings nicht näher erklärt. Aber die ostdeutschen CDU-Abgeordneten haben eine genaue Vorstellung davon. Sie haben im Mai in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel gefordert, in den Braunkohleregionen der Lausitz und Mitteldeutschlands müsste es zeitlich befristete Sonderwirtschaftszonen geben. Dort sollen spezielle Regeln gelten, so für Ansiedlungen von Großunternehmen, auch weniger Steuern auf private Investitionen oder Vereinfachungen für Infrastrukturprojekte. Die Sonderwirtschaftszonen sind also wieder in der politischen Diskussion, nachdem CDU und FDP vor über 10 Jahren erfolglos dafür getrommelt hatten. Die FDP spricht heute von Freiheitszonen. Die hat sie Anfang des Jahres als Teil ihrer Oststrategie vorgestellt. Die Idee erklärte Frank Sitter aus dem FDP-Fraktionsvorstand so:
Dazu brauchen wir Unternehmen, die sich hier niederlassen, die hier Risiken eingehen, die hier was wagen. Und denen könnte man das Leben ja einfach mal einfacher machen. Wir fordern zum Beispiel digitale Sonderwirtschaftszonen, also Gebiete, wo es vielleicht Steuervergünstigungen gibt, wo es weniger Bürokratie gibt, ein bisschen weniger Regulierung, um hier einen Schwung reinzubringen in Ostdeutschland, um einen eigenen Mittelstand zu kreieren.
Doch so alt wie die Idee der Sonderwirtschaftszonen ist auch die Kritik daran. Weniger Regeln und mehr Flexibilität für Unternehmen, da befürchtete zum Beispiel die SPD, das könnte Arbeitnehmern schaden. Deshalb hat schon 2008 Hubertus Heil, heute Bundesarbeitsminister, damals SPD-Generalsekretär, den Vorstoß aus Union und FDP abgewiegelt.
Ich glaube, dass im 20. Jahr der Einheit das Thema Zone vorbei sein sollte. Es ist nicht richtig, Ostdeutschland als ein Gebiet sich vorzustellen, das zukünftig vor allen Dingen im Bereich von Niedriglöhnen Wertschöpfung und Produktivität nach vorne bringen kann.
Von niedrigeren Löhnen ist jetzt keine Rede mehr. Aber ein Einwand von damals gilt bis heute. Das EU-Recht verbietet staatliche Eingriffe, wenn sie den freien Wettbewerb verzerren. Und die EU-Kommission wies schon 2004 darauf hin, dass Ostdeutschland keine besondere Rand- oder Insellage habe, die so etwas rechtfertigen würde.
Vera Wolfskämpf aus Berlin. Belgien hat mit der Verlängerung der Laufzeiten für 2 Atomreaktoren gegen EU-Recht verstoßen. Das entschied heute der Europäische Gerichtshof. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Der Hintergrund des Urteils: Die Reaktoren 1 und 2 im Kraftwerk Doel bei Antwerpen sollten eigentlich 2015 abgeschaltet werden. Dann aber beschloss die belgische Regierung, die Laufzeit noch einmal um 10 Jahre zu verlängern. 2 Umweltverbände hatten dagegen geklagt. Das Gericht sagte nun, tatsächlich hätte die Verlängerung nicht erfolgen dürfen, ohne vorab die Folgen für die Umwelt zu prüfen. Die Betreiber der Kraftwerke dürfen ihre Reaktoren dennoch vorerst weiter betreiben, wenn sie nachweisen können, dass durch ein Abschalten die Stromversorgung in Belgien akut gefährdet ist. Außerdem müssen sie die Umweltverträglichkeit ihrer Kraftwerke nachträglich prüfen. Mit Blick auf einen möglichen harten Brexit hat die französische Opel-Mutter PSA mit der Schließung ihres Werks im britischen Elsmoreport gedroht. PSA-Chef Carlos Tavares sagte der Financial Times, sein Unternehmen habe Alternativen zu dem Standort. Wörtlich sagte er, wenn die Bedingungen schlecht seien und das Werk nicht profitabel gemacht werden könne, müsse er den Rest der Gruppe schützen. In dem Werk arbeiten rund 1000 Menschen und produzieren den Astra. Eine aktuelle Umfrage des britischen Industrieverbands unter Wirtschaftsvereinigungen und Unternehmen zeigt außerdem, während viele größere britische Unternehmen etwa im Finanzwesen bereits Pläne haben für den Fall, dass kein Brexit-Deal zustande kommt, sind kleinere Firmen oft noch unvorbereitet. Mehr als 7 Jahre nach der ursprünglich geplanten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER werden dort erstmals wichtige Technikanlagen gemeinsam getestet. Geprüft wird in den nächsten rund 40 Tagen, ob wichtige Anlagengruppen im Zusammenspiel funktionieren. Dazu zählen zum Beispiel die Brandmelde- und Alarmanlagen sowie die Sicherheitsstromversorgung. Flughafengeschäftsführer Lütke Daltrup zeigt sich optimistisch.
Weil wir im letzten halben Jahr, länger als einem halben Jahr, in sogenannten Interaktionstests, also Zusammenarbeitstests dieser einzelnen Anlagen vorgetestet haben und gehen mit einem guten Gefühl in die nächsten 2 Monate.
Die Prüfung ist eine wichtige Voraussetzung für die Abnahme des Flughafens durch die Baubehörde.
Vielen Dank, Katja Scherer. Der Europäische Gerichtshof hat heute auch ein Urteil für mehr Datenschutz im Internet gefällt. Bernd Wolf mit Einzelheiten.
Was sich die Online-Firma Fashion ID, eine Tochter der Düsseldorfer Peek & Cloppenburg KG, da leistete, war schon dreist. Besuchte jemand ihre Webseite, um sich Modeartikel anzuschauen, krallte sich Fashion ID dessen Daten. IP-Adresse, Webbrowserkennung, Datum und Zeit des Besuches und damit sein Surfverhalten. Dann wanderten die Daten auf die irische Insel, wo Facebook vor allem aus steuerlichen Gründen seinen Europasitz hat. Der Besucher merkte und wusste nichts davon. Das alles passierte automatisch mit dem Plugin Facebook gefällt mir. Selbst wenn der oder die Modeinteressierten den Like-Button gar nicht geklickt hatten, selbst wenn sie gar nicht Mitglied bei Facebook waren. Der wirtschaftliche Hintergrund beider, Fashion-IDs und Facebooks Werbung, wurde optimiert. Gegen dieses Geschäftsmodell hat die Verbraucherzentrale NRW erfolgreich geklagt. Denn der EuGH sagt, stillschweigend habe Fashion-ID in die Übermittlung der Daten eingewilligt. Deswegen werde jetzt die Verantwortung dafür, wie mit personenbezogenen Daten auf sogenannten Plugins, wie etwa dem Facebook-Gefällt-mir-Button, umzugehen ist, konkreter geregelt. Facebook als Hauptnutznießer dieser Daten fällt dabei die größte Verantwortung zu. Webseitenbetreibern fällt nur so viel Verantwortung zu, wie sie an der Erhebung und Verarbeitung der Kundendaten auch tatsächlich beteiligt sind. Für die Zukunft schreiben die höchsten EU-Richter vor, die Webseitenbetreiber müssen bei ihren Besuchern für Erhebung und Übermittlung der Daten vorher eine Einwilligung einholen. Nach der Übermittlung der Daten an Facebook in Irland ist nur noch das Netzwerk verantwortlich.
Informationen von Bernd Wolf waren das. Ja, einige Politikervorschläge zum Klimaschutz haben wir in dieser Sendung schon diskutiert und die beschäftigen auch Zeitungskommentatoren heute. Während CSU-Chef Söder unter anderem die Mehrwertsteuer auf Bahntickets senken will, fordert der linken Vorsitzende Rieksinger die Verstaatlichung von Fluggesellschaften. Hören Sie zu beidem unsere Wirtschaftspresseschau.
Die Bahn attraktiver zu machen, sei ja im Prinzip eine gute Idee, findet die Frankfurter Rundschau. Gerade an den vergangenen heißen Tagen habe sich aber erneut gezeigt, die Bahn tut sich schwer, ein Mindestmaß an Komfort und Verlässlichkeit zu gewährleisten. Auch die zusätzlichen Reisenden, die Politiker wie Söder nun anlocken wollen, dürften diese Erfahrung machen, wenn die Entlastung denn tatsächlich kommt. Die Bahn kann, die Bahn muss die entscheidende Rolle bei der Mobilitätswende spielen. Fit für diese Herausforderung ist sie, Stand heute, keinesfalls. Die Nürnberger Nachrichten bemerken: Die CSU hat also verstanden. Die Frage ist allerdings, ob sie auch ausreichend viel verstanden hat. Mehr Bäume, billigere Bahntickets und eine Kfz-Steuer, die sich am CO2-Ausstoß orientiert. Das geht alles in die richtige Richtung, klingt aber doch verdächtig nach dem Motto »Allen wohl und niemand weh«. Noch deutlicher ist die Kritik an Rieksingers Forderung. Der Münchner Merkur schreibt: Wenn der linken Chef wirklich glaubt, dass alle Fluglinien vergesellschaftet gehören, weil nur der Staat Umweltschutz garantieren könne, dann verrät er einmal mehr, wie kurz das Gedächtnis der SED-Nachfolgepartei ist. Ein Besuch im giftverseuchten ehemaligen DDR-Chemierevier Bitterfeld wäre eventuell hilfreich. Stachen oder stechen Staatskonzerne irgendwo als besonders umweltfreundlich oder klimaschonend hervor? Fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Gegenteil ist der Fall. In China ist die gerade von den staatlichen Industriekonzernen verursachte Umweltverschmutzung ein gewaltiges Problem. Die ehemalige Sowjetunion war kein Klimaparadies, die DDR übrigens auch nicht. Falsch ist schließlich auch anzunehmen, Kapitalismus vertrage sich nicht mit Klimaschutz. Der Staat kann einen Rahmen setzen und zum Beispiel über einen umfassenden Emissionshandel Gesamtmengen begrenzen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit endet diese Wirtschaft am Mittag. Am Mikrofon war Silke Hane. Vielen Dank und einen angenehmen Tag noch.